Ja, guten Morgen von mir und auch guten Morgen an alle, die online zuschauen. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich habe heute Morgen ein Zitat mitgebracht. Schauen wir, ob es funktioniert. Genau. Oder so? So. Geht nicht mehr? An? Jetzt. Das geht doch. Amos kann schon die erste Folie geben. Okay. Ja. Das Zitat lautet, dass Christentum ist bei den meisten Menschen keine Inbrunst mehr, sondern eine bequeme Gewohnheit. Das Zitat war bei uns in so einem Kalender und ja, ist von Søren Kierkegaard. Das Christentum ist bei den meisten Menschen keine Inbrunst mehr, sondern eine bequeme Gewohnheit. Könntest du diesem Satz zustimmen? Ist das Christsein für dich einfach eine bequeme Gewohnheit? Ganz normal geworden, als Gewohnheit? Oder spürst du in dir diese tiefe Sehnsucht nach Gott? Heute ist der dritte Advent und bald ist Weihnachten. Ist das Advent bedeutet in Lateinisch Ankunft und deutet in diesem Kontext auf das Kommen Jesu hin. Damals als kleines Kind in der Krippe in Bethlehem geboren, Gott wurde Mensch. Und heute warten wir darauf, dass er wiederkommt, wie er versprochen hat, um uns zu sich in die Herrlichkeit zu holen. Aber noch müssen wir warten. Wir müssen noch warten. Denn genauso wie damals die Menschen nicht genau wussten, wann der Messias kommen würde, wissen wir auch nicht, wann er genau wiederkommen wird. Und die Frage an dich heute Morgen ist, wie sehr sehnst du dich nach der Ankunft des Herrn? Wie sehr sehnst du dich nach der Ankunft des Herrn? Oft muss ich selber feststellen, dass diese Sehnsucht in mir immer wieder verschwindet und an Raum verliert, da ich sehr mit den Kindern beschäftigt bin zum Beispiel oder für die Arbeit eine Menge zu tun habe oder ich muss noch dies und jenes vorbereiten. Es gibt immer etwas, ja, was mich davon ablenken kann. Und ja, es gibt so viel zu tun, dass ich das Wesentliche schnell aus den Augen verliere. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dir vielleicht auch so geht. Und ja, wonach sehnst du dich? Ups, das war falsch. So. Okay, ich kann noch zurück. Okay. So, sonst musst du es machen, Klaus, oder? Machen wir das? Ja. Wir schauen mal, vielleicht könnt ihr dann von hinten steuern. Wonach sehnst du dich gerade? Genau. Vielleicht sehnst du dich danach, endlich alle Geschenke für Weihnachten eingekauft zu haben. Vielleicht ist es voll der Weihnachtsstress noch und ja, endlich der Sehnsucht. Bald habe ich alles geschafft. Oder im Gegenteil, vielleicht sehnst du dich danach, alle Geschenke ausgepackt zu haben. Ist vielleicht für die Jüngeren eher der Fall. Ja, oder vielleicht ist es für dich Weihnachten so sehr der Stress, dass du dich nach der Zeit nach Weihnachten sehnst. Wenn der ganze Stress vorbei ist und einfach Ruhe eingekehrt ist? Oder sehnst du dich nach einer Kraftquelle für den Alltag? Alles ist so stressig, alles ist so mühselig und so schwierig. Vielleicht brauchst du da eine Kraftquelle und sehnst dich danach. Vielleicht ist bei dir vielmehr die Sehnsucht nach Frieden. Wenn wir um uns herum schauen, sehen wir das Gegenteil eher von Frieden. Viel Krieg, viel Streit. Aber es gibt auch den inneren Frieden. Und vielleicht sehnst du dich auch nach einem inneren Frieden im Herzen. Oder du sehnst dich vielleicht nach einer intensiven Gottesbeziehung, die Nähe Gottes zu erleben. In unserer Zeit gibt es viele Faktoren, die diese Sehnsucht nach Gottes Nähe verhindern wollen. So viele Medien, die sozialen Medien, ständig auf dem Handy, viele Aktivitäten, sehr viel zu tun, die Sorgen des Alltags, die Mühe des Alltags, das alles Mühe macht. Und manchmal auch der Wohlstand. Uns geht's eigentlich so gut. Ja, wir brauchen gar nicht Gott. Ohne Gott geht's eigentlich auch. Ja? Oder nicht? Deshalb soll diese Sehnsucht heute neu geweckt werden und die Nähe Gottes gesucht werden. Wie eine solche Sehnsucht nach der Nähe Gottes und dem daraus resultierenden Segen aussehen kann, wollen wir uns heute anhand von einem Psalm anschauen. Und es geht um den Psalm 84. Und diesen Psalm wollen wir gemeinsam lesen. Genau, wer eine Bibel hat, kann gerne aufschlagen. Psalm 84. Dem Chorleiter Nadegitit von den Söhnen Korachs, ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscher. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscharen, mein König und mein Gott, glücklich sind, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Glücklich der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herzen gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr der Herrscharen, höre mein Gebet. Vernimm es, Gott Jakobs. Blicke doch, Gott, auf unseren Schild. Schaue an das Gesicht deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wiederhergeben, kein Gutes vorenthalten, denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr der Herrscher, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Bevor wir richtig in den Psalm einsteigen, wollen wir uns den ersten Vers anschauen. Dem Chorleiter nach der Gittit von den Söhnen Korachs ein Psalm. Im Gegenteil zu vielen Psalmen stammt also dieser Psalm nicht aus der Feder von David, sondern von den Söhnen Korachs. Wer waren sie denn eigentlich? Es waren Nachkommen Levis, die zwei wichtige Funktionen zunächst für die Stiftshütte und danach auch später im Tempel hatten. Und diese zwei Funktionen, genau, die erste Funktion war, sie hatten den Dienst von Schwellen und Torhütern am Tempel. Das kommt auch im Psalm vor und wird uns danach noch interessieren. Also sie hatten den Dienst von Schwellen und Torhütern am Tempel. Sie waren dafür verantwortlich. Und die zweite Funktion, sie bildeten auch ein Geschlecht der Tempelsänger. Der hebräische Ausdruck Söhne von beschreibt auch eine fortlaufende Schule von Musikern. Sie waren also dabei besonders eifrig, geistlich, treu zum Herrn und auch sehr mit der Stadt Jerusalem verbunden. Insgesamt in den Psalmen finden wir 12 Psalmen von ihnen, die uns überliefert worden sind. Der genannte Empfänger ist der Chorleiter oder der Vorsänger dieses Lied und dieses Lied wird nach der Gittit gespielt. Vielleicht fragt ihr euch, was ist denn diese Gittit? Es ist nicht so ganz sicher, aber wahrscheinlich ist es eine gitarrenähnliche Harfe aus der philippäischen Stadt Gat. Von daher der Name Gittit. Und das Wort könnte aber auch auf eine Melodie hinweisen. Ja, die Versen 2-5. Wir spüren schnell, dass der Schreiber des Textes von einer tiefen Sehnsucht erfüllt ist. Und deshalb ist der erste Punkt die Sehnsucht nach der Nähe Gottes. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Der Psalmist, der eigentlich gern im Tempel wäre, um seinen Dienst zu tun. Wir haben gesehen, ja, sie waren Schwellen und Torhüter. Befindet sich nicht in Jerusalem zu diesem Zeitpunkt, sondern er ist unterwegs in die heilige Stadt. Und wie ein Pilger, der die Augen hebt und von Weitem auf sein Ziel schaut, dort der Tempel. Wir werden ihn auch gleich sehen. Der Tempel. Ja, er schaut vorne. Ja, ich sehne mich danach. Ich möchte dorthin kommen. Der Tempel war zur Zeit des Alten Testaments das Zentrum des Gottesdienstes. Der Ort, wo der Gläubige in der Gegenwart Gottes kommen konnte. Es geht dem Psalmisten nicht darum, die schönen Steine und das Bauwerk zu bestaunen oder eine Besichtigung der verschiedenen Zimmer zu unternehmen. Nein, es geht ihm um denjenigen, der dort wohnt. Es geht ihm um Gott selber, um den Herrn der Herrscharen, um den Gott, der die Allmacht über alle Mächte im Himmel und auf Erden besitzt. Unser Pilger sehnt sich so stark danach, die Gegenwart Gottes zu erleben und ihn anzubeten. Die ganze Person, Herz und Leib, wird von diesem starken Wunsch ergriffen. Ja, auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat, seufzt der Schreiber im Vers 4. Und für mich? Wo ist denn mein Zuhause? Wo kann ich Ruhe und Sicherheit finden, außer in deine Nähe, Herr? Und dann lesen wir deine Altäre. Ja? Bei deinen Altären ist der Ort, nach dem ich mich sehne, Herr der Herrscharen, mein König und mein Gott. An dieser Stelle möchte ich eine kleine Erläuterung zu den Altären sagen. In der Stiftshütte und später im Tempel gab es 2 Altäre. Ein Altar war das Brandopferaltar aus Kupfer. Genau, kannst du das nächste Bild zeigen? Das Brandopferaltar. Da brannte ein beständiges Feuer. Da musste immer Feuer brennen. Und es war für die Tieropfer vorgesehen. Die Position des Altars war ein natürliches Hindernis für denjenigen, der den Vorhof betrat, in dem durch diesen Altar deutlich gemacht wurde, dass nur auf dem Weg eines Opfers der Zugang zu Gott möglich war. Ja, der Priester oder jemand konnte nicht weitergehen. Er musste durch diesen Altar. Der Tod musste stattfinden, bevor der gefallene Mensch den Wohnort Gottes betreten konnte. Und dann gibt es noch ein zweites Altar. Einen zweiten Altar, das ist der Räucheraltar aus Gold. Genau, ein Räucheraltar aus Gold. Der Altar des wohlriechenden Räucherwerks zum Lob Gottes. Er stand in dem Heiligen. Er stand in dem Heiligen. Zusammen mit dem goldenen Leuchter und dem Schaubrottisch. Für den Psalmisten war es also der Ort, wo seine Sünden vergeben werden konnten und wo er innerlich gereinigt und erfüllt von Ruhe und Frieden Gott Lob und Dank bringen konnte. Und Vers 5 lesen wir weiter. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Was gibt es nicht Schöneres, als in der Gegenwart Gottes zu sein? Die Söhne Korachs durften sogar tatsächlich in der Umgebung des Hauses Gottes übernachten. Wer aber in der Nähe Gottes ist, kann nichts anderes zu tun, als ihn immer wieder zu loben. Diese intensive Sehnsucht nach der Nähe Gottes bleibt nicht unerfüllt. Sie führt uns auch tatsächlich in die Nähe Gottes, die uns wiederum Segen bringt. Und das ist dann unser zweiter Punkt. Der Segen der Nähe Gottes. Nun schaut der Psalmist auf denjenigen, der die Nähe Gottes genießen darf. Was ist es denn für ein Vorteil? Was hat er denn davon? Wir wollen uns vier Punkte hier anschauen, die genannt werden. Er bekommt zunerst Kraft. Er bekommt zunerst Kraft. Vers 6a. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist. Er ist glücklich, denn er muss nicht auf seine eigene Kraft zählen. Seine Kraftquelle ist Gott. Der Herr, der Herrscher, der Allmächtige. Was für eine unerschöpfliche Kraftquelle. Er bekommt auch Weisheit. Gebahnte Wege sind in seinem Herzen. Gott selbst führt ihn an der Hand und zeigt ihm den Weg. Das Herz beschreibt im Alten Testament das Zentrum des emotionalen, intellektuellen, religiösen und moralischen Handels eines Menschen. Die Richtung ist klar, der Weg geebnet und Gott und von Gott vorbereitet. Ein Vers aus den Sprüchen, Sprüchen 15, Vers 9, lese ich euch kurz vor. Der Weg des Faulen ist wie eine Dornenhecke, aber der Pfad des Aufrichtigen ist gebahnt. Der Pfad des Aufrichtigen ist gebahnt. Gott bereitet den Weg vor. Er bekommt auch Trost. Vers 7. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Wahrscheinlich war dieses Tal Baca oder Tal der Tränen eine trockene, eine dürre Gegend auf dem Weg nach Jerusalem. Aber auch in schwierigen Zeiten, wenn der Weg mühsam und anstrengend ist, schenkt Gott seinen Trost und seinen Segen, so dass ein trockenes Tal sich verwandeln kann. Dieses trockene Tal kann sich in einen Ort der Freude verwandeln. Was für ein Segen muss es sein, den ersten Regen zu spüren, wenn alles so trocken ist. Ja, wir haben gesehen, er bekommt Kraft, Weisheit, Trost und viertens, er bekommt auch Durchhaltevermögen. Vers 8. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Sie kommen an Ziel. Gott schenkt immer die nötige Kraft im richtigen Moment. Und ich denke, das haben auch viele von uns erfahren. Gott schenkt immer die nötige Kraft im richtigen Moment. Er gibt die Kraft, durchzuhalten, bis das Ziel erreicht ist. Wer diesen Segen erleben darf, genießt ein Leben in der Nähe Gottes. Und das ist nun unser dritter Punkt. Das Leben in der Nähe Gottes. Ein Leben in der Nähe Gottes wird von einer intensiven und persönlichen Beziehung zu Gott gekennzeichnet. Ab Vers 9 wenden sich der Psalmist direkt an Gott. Er schreibt, Herr, Gott der Herrscharen, höre mein Gebet. Vernimm es, Gott Jakobs. Wenn Gott auf der einen Seite allmächtig und groß ist, ist er auf der anderen Seite auch ein persönlicher Gott, der dem Menschen begegnen will. Das ist der Gott Jakobs. Wer war denn eigentlich Jakob? Ein Betrüger, ein Schummler. Aber Gott ist ihm treu geblieben. Genauso wie er zu seinem Volk Israel treu geblieben ist. Und er hat es gern angerufen zu werden. Vers 10. Blicke doch, Gott, auf unseren Schild. Schaue an das Gesicht deines Gesalbten. Hier richtet sich der Blick im Gebet zum König des Volkes Israel. Der König wird als Gottes Gesalbter bezeichnet. Von Gott eingesetzt, hat er die Aufgabe, das Volk zu schützen. Der Psalmist betet also, dass Gott mit Wohlwollen auf den König blicken und seine Regierung mit Wohlergehen segnen möchte. Aber warum sehnt sich der Pilger so sehr danach, in der Nähe Gottes leben zu können? Was ist ihm dabei besonders wichtig? Die Antwort lesen wir in den Versen 11 und 12. Vers 11. Denn, das ist der Grund, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Ein Tag in der Nähe Gottes, im Vorhof des Tempels oder sei es nur an der Schwelle der Tür, um den Herrn zu dienen. Ja, die Söhne Korahs waren ja Torhüter. Ist bei weitem mehr wert als tausend Tage in Gemeinschaft mit den Gottlosen. Die Nähe Gottes ist einfach unersetzbar. Der zweite Grund, Vers 12. Denn der Herr, Gott, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wiederhergeben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Der Psalmist hatte erkannt, dass Gott allein der Herr ist. Gott ist allein der Herr. Und da sind verschiedene Punkte. Zuerst ist er Sonne. Er ist Sonne, er ist das Licht der Welt. Ja, und gerade aktuell denken wir auch daran. Ja, wir denken daran, besonders in dieser Adventszeit. Gott ist Licht und wir sehen auch so viele Lichter. Gott ist Sonne. Er ist Schild. Er beschützt vor den Angriffen des Feindes. Und er gibt Gnade und Herrlichkeit. Er gibt Gnade und Herrlichkeit. Der Mensch hat die Gegenwart Gottes einfach nicht verdient. Und die Sünde trennt ihn von ihm. Wir lesen Epheser 2, Vers 8. Epheserbrief 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Was für eine Gabe, was für ein Geschenk, diese Gnade zu bekommen und durch Gnade, durch seine Gnade gerettet werden zu können. Und Kolosser 1, Vers 27, ich lese aus der NEU, Kolosser 1, Vers 27, lesen wir, ihnen, seinen Heiligen, wollte Gott diesen herrlichen Reichtum zeigen. Er wollte uns diesen herrlichen Reichtum zeigen. Denn sein Geheimnis ist auch für die anderen Völker bestimmt. Das ist Christus, der in euch lebt und eure Hoffnung auf die Herrlichkeit ist. Christus ist unsere Hoffnung auf die Herrlichkeit. Ja, Gott ist Gnade und Herrlichkeit. Und noch ein Punkt, er wird kein Gutes vorenthalten, denen, die in Lauterkeit wandeln. Diejenigen, die in Lauterkeit wandeln, sind die, die ein Leben in Gottes Nähe führen. Und denen verspricht Gott Segen. Eine kurze Anmerkung dazu. Zur Zeit des Alten Testament stand das Volk Israel unter dem Sinai-Bund. Das heißt, wenn das Volk auf Gott hören würde, würde es Segen auf Erden erleben. Wenn das Volk Gott verlässt, dann kommt der Fluch und negative Folgen für das Volk. Als Christen leben wir aktuell nach dem Tod und der Auferstehung des Herrn Jesus in der Gnadenzeit. Und wer Gott annimmt, dem wird nicht Wohlstand und Reichtum versprochen, sondern vielmehr die Vergebung seiner Schuld, inneren Frieden und ewige Gemeinschaft mit Gott. Das verspricht uns Gott. Vergebung der Sünde, Vergebung unserer Schuld, innere Frieden und ewige Gemeinschaft mit ihm. Und das ist weit mehr und viel mehr als der Reichtum dieser Welt. Der Psalm schließt mit dieser wunderschönen Zusammenfassung ab. Herr der Herrscharen, glücklich der Mensch, der auf dich vertraut. Glücklich der Mensch, der auf dich vertraut. Ja, wer in der Nähe Gottes lebt, Gott vertraut, erfährt seinen Segen und ist einfach glücklich. Vielleicht denkst du jetzt, das muss sicherlich schön sein, aber das ist leider nicht, was ich gerade erlebe. Ich spüre weder diese Sehnsucht in mir, noch gelingt es mir, eine solche intensive Beziehung zu Gott zu haben. Was könntest du heute tun, um diesen Segen Gottes erfahren zu können? Ein erster Punkt oder ein erster Schritt wäre, wenn du diese Sehnsucht nach Gott spürst, aber noch keine persönliche Beziehung zu ihm hast, dann hast du heute noch die Gelegenheit, ihm dein Leben anzuvertrauen. Diesen inneren Frieden wirst du weder in angeblicher materieller Sicherheit noch in weiteren Religionen noch in dir selbst finden. Gott hat bereits das Problem für dich gelöst. Jesus Christus ist als Kind in unsere Welt gekommen, hat uns den Weg zu Gott, dem Vater, frei gemacht, indem er für deine Schuld den Preis am Kreuz bezahlt hat. Wenn du Christus annimmst, wirst du zum Kind Gottes und empfängst den Heiligen Geist, der dir Frieden, Kraft, Weisheit und Trost schenken wird. Durch Christus musst du nun nicht mehr in der Nähe des Tempels bleiben oder an der Tür, sondern darfst sogar bis zum Allerheiligsten gehen. Das durfte damals im Tempel oder in der Stiftshütte nur der hohe Priester einmal im Jahr. Und du darfst bei Gott wohnen, für immer mit ihm leben. Vielleicht geht es dir aber auch so, und das ist der zweite Punkt, dass du schon eine persönliche Beziehung zu Gott hast, aber diese tiefe Sehnsucht, diese tiefe brennende Sehnsucht, sie ist bei dir verloren gegangen. Das Leid, die Mühen des Alltags, die Arbeit und noch so viel mehr haben dich erstickt und du funktionierst nur auf Sparflamme. Du wünschst dir viel mehr, aber es gelingt dir nicht. Dann möchte ich dir heute Folgendes mitgeben. Entwickle gute Gewohnheiten in deinem Leben. Damit meine ich nicht nur einfach mehr Bibel lesen oder einfach mehr beten. Ich möchte, genau, in seine Podcast-Reihe hat Jürgen Fischer etwas sehr Schönes gesagt und geschrieben, das möchte ich euch einfach vorlesen. Der hat eine Podcast-Reihe zum Thema die Macht der Gewohnheiten gemacht. Die Macht der Gewohnheiten. Ich lese euch kurz vor, ein Ausschnitt. Ich denke, also das Ich ist der Jürgen Fischer, ich denke, dass wir einem Denkfehler aufgesessen sind. Und mit wir meine ich typisch evangelikale Christen. Leute, für die Glaube und Bibel gehorsam, Leute, für die Glaube und Bibel und Gehorsam eine Linie bilden. So Typen wie ich. Und der Denkfehler geht so. Je mehr ich weiß, desto mehr werde ich Gott lieben. Oder je mehr Predigten ich höre, desto mehr werde ich an Gott hängen. Oder je mehr theologische Bücher ich lese, desto fester wird mein Glaube. Falsch. Leider ganz falsch. Falsch, weil wir viel mehr Bauch als Kopf sind. Es sind unsere Gewohnheiten, die unser Herz kalibrieren. Es ist wichtig, dass wir das gut verstehen. Mein Herz wird nicht durch das, was ich weiß, auf das Gute und auf Gott ausgerichtet, sondern durch das, was ich tue. Genau genommen durch das, was ich regelmäßig tue, also durch meine Gewohnheiten. Die Welt, in der wir leben, will uns mit ihren Gewohnheiten ein anderes Evangelium lieb machen, in dem Jesus bestensfalls noch ein netter toter Rabbi ist. Kann es sein, dass säkuläre, also weltliche Gewohnheiten, ohne dass wir es so richtig merken, unser Herz auf ein falsches Evangelium von einem falschen guten Leben ausrichten? Ich glaube, dass genau das gerade im Leben von vielen Christen geschieht. Zitat Ende. Ganz praktisch heißt das. Gute Gewohnheit Nummer 1, ein Vorschlag. Statt ständig Musik zu hören, höre dir den Podcast zum Thema Die Macht der Gewohnheiten von Jürgen Fischer an, zum Beispiel, um dieses Thema besser zu verstehen. Oder wenn du das Thema vertiefen möchtest, das wäre eine Möglichkeit. Und vielleicht wird es auch zu einer guten Gewohnheit, wenn du regelmäßig eine Folge eines guten Podcasts hörst. Wir hatten vor kurzem die Nicola Vollkommer bei uns als Gast. Die hat auch einen Podcast gemacht. Ist 3 Minuten lang. Bei Jürgen Fischer sind es um die 10 Minuten lang. Es gibt vielleicht auch andere. Und vielleicht, wer sich hier im Raum fragt, was ist denn überhaupt ein Podcast? Das ist eine gute, eine meist kurze, abrufbare Rundfunksendung im Internet, was man anhören kann. Ja, ein Vorschlag. Einfach darüber nachzudenken, was höre ich den ganzen Tag? So ganz nebenbei. Oder was höre ich? Den zweiten Vorschlag. Gute Gewohnheit Nummer 2. Statt Instagram, Facebook und Co. oder sozialen Medien, was auch immer, nutze leere, und oder sinnlose Zeiten aus und verbringe bewusst solche Zeiten im Gebet. Zum Beispiel, wenn du in der Warteschlange bist, irgendwo beim Einkaufen oder beim Arzt im Wartezimmer. Was machst du da? Wie füllst du diese Zeit aus? Mach dir zur Gewohnheit, diese Zeit zum Beispiel im Gebet zu verbringen. Es gibt natürlich auch andere gute Möglichkeiten. Und einen dritten Vorschlag, gute Gewohnheit Nummer 3. Genau. Statt alle Nachrichten der Welt zu lesen, lerne Bibelverse auswendig und lasse sie auf dich wirken und dich verändern. Das Ziel ist, fokussiere dein ganzes Leben neu auf Gott und erlebe diesen Segen in seiner Nähe. Ja, fokussiere, das ist die nächste Folie, fokussiere dein ganzes Leben neu auf Gott und erlebe den Segen in seiner Nähe. Große Werke sind immer entstanden, weil es zu Beginn einen Menschen gab, dessen Leben ganz auf Gott gerichtet war und diese Sehnsucht nach Gottes Nähe hatte. Ich denke an dieser Stelle an den Gründer von Open Doors, Bruder Andrew. Wir hatten vor kurzem auch hier einen Open Doors Gottesdienst. Sie setzen sich für verfolgten Christen ein. Und das war ein Mann des Gebetes. Er ist auch vor kurzem heimgegangen. Das war ein Mann des Gebetes, der die gute Gewohnheit hatte, viel im Wort Gottes zu lesen und Zeit mit Gott zu verbringen. Er vertraute ganz auf ihn und Gott konnte Bruder Andrew auf Wunderweise gebrauchen. Und wir sehen jetzt auch, was entstanden ist. Ja, wir kehren zum Anfang zurück. Das Christentum ist bei den meisten Menschen keine Inbrust mehr, sondern eine bequeme Gewohnheit. Ich wünsche dir in dieser Adventszeit und Weihnachtszeit, dass du aus dieser bequemen Gewohnheit herauskommst. Trainiere dir neue, gute Gewohnheiten an und erfahre den Segen der Nähe Gottes mit Inbrust und eine tiefe Sehnsucht. Herr der Herrscharen, glücklich der Mensch, der auf dich vertraut. Amen. Vielleicht können wir zusammen das Lied 31 noch singen. Wie ein Hirsch lechzt, du allein bist mir Kraft. Lied Nummer 31.